im Rahmen unserer zweiteiligen Serie über die adventistische Kernbotschaft haben wir gestern über die Gemeinde der Übrigen gesprochen. Jetzt wollen wir fortfahren mit der dreifachen Engelsbotschaft. Ich meine, wir sind ja als Gemeinde sehr glücklich dran. Wir haben eine wunderbare Botschaft von einem Jesus Christus, der uns liebt, von einem Gott, der tolerant ist, der uns nicht manipuliert und der uns nicht zwingt, der unsere freie Entscheidung respektiert. Aber darüber hinaus haben wir auch einen Teil, der sehr ernst ist. Eine Botschaft, die wir dreifache Engelsbotschaft nennen, die der Grund dafür ist, dass es uns überhaupt gibt. Gott hat diese Gemeinde ins Leben gerufen, damit sie eine letzte Warnungsbotschaft vor der Wiederkunft Christi verkündigt. Und diese Botschaft ist nicht unbedingt politisch korrekt und immer nur angenehm. Vor ein paar Monaten war ich in Berrien Springs an der Andrews Universität. Ich war mit ein paar Freunden aus Deutschland da. Und wir hatten ein wenig Gelegenheit, in Berrien Springs spazieren zu gehen und sind dann auch in ein kleines Museum im Rahmen eines historischen Museumsdorfes in der Stadtmitte von Berrien Springs gewesen. Die dort waren, kennen das vielleicht. Und nachdem wir im Museum waren und wieder rausgingen und auf dem Gelände etwas spazieren gingen, sah ich, dass in einem der historischen Gebäude Feuer unterm Dach war. Das fing an zu brennen. Ich bin schnell reingelaufen ins Museum, um den Museumsdirektor zu warnen und ihm zu sagen, da ist Feuer unterm Dach, ihr müsst was tun, holt die Feuerwehr. Ich hätte ihm viel lieber erzählt, dass ich eine Kiste mit Geld auf seinem Gelände gefunden habe und er irgendwelche Lieblingsprojekte jetzt verwirklichen könnte. Nur wenn Feuer unterm Dach ist, dann müssen wir Bescheid sagen, dass Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Geschwister, wir leben in einer Welt, bei der Feuer unterm Dach ist. Und deshalb hat Gott uns den Auftrag gegeben, die Welt zu warnen. Wenn wir uns die dreifache Engelsbotschaft zunächst einmal in einem groben Überblick ansehen, dann können wir sagen, es handelt sich um Gottes letzte Einladung an die Menschheit. Es ist ein Aufruf, den Schöpfer Gott zu verehren oder zu ehren, dem Zeugnis Jesu gegenüber treu zu sein und Gottes Gebote zu halten. Ferner ist die dreifache Engelsbotschaft auch ein Symbol für eine christliche Bewegung, nämlich die Adventbewegung. Und was auch auffällig ist, alle drei Botschaften, obwohl sie nacheinander gegeben werden, laufen gemeinsam parallel weiter bis zum Ende. Inhaltsübersicht. Erstens, erste Botschaft, das Gericht hat begonnen. Und zwar 1844, das wissen wir aus den prophetischen Ketten, die uns gegeben sind. Zweitens, das von der Bibel abgewichene Kirchenchristentum ist gefallen. Und drittens, die Warnung vor der Sonntagsfeier und der endgültigen Zerstörung. Ich habe hier in Band 12 des Bibelkommentars, in dem es um die adventistische Theologie geht, ein sehr gutes Zitat gefunden. Es ist die Rolle der Gemeinde Gottes der Endzeit, diese dreifache Endzeitbotschaft zu verkündigen. Es sind die Menschen, die in demselben Kapitel als jene beschrieben werden, die da halten die Gebote Gottes und die da haben den Glauben an Jesus. Und in Offenbarung 12, 17 als die Übrigen, die Gottes Gebote halten, das Zeugnis Jesu haben. Also hier schließt sich der Kreis, Die Gemeinde der Übrigen hat einen Auftrag der Warnung und der Rettung für die letzte Generation. Wir können uns natürlich die Frage stellen, warum wurde diese Botschaft erst im 19. Jahrhundert entdeckt oder verstanden und nicht schon viel früher? Denn sie ist ja schon lange in der Bibel aufgezeichnet. Ich glaube, dass ein Text in Daniel uns da hilft, das einzuordnen. Gott hat die Botschaft bis zur Endzeit versiegelt. Zu Daniel sagte er, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Das bezieht sich auf das Buch Daniel, aber wir wissen, dass das Buch Daniel und das Buch der Offenbarung zusammengehören. Hier sind die gleichen Themen, die sich gegenseitig erklären und ergänzen. Sehen wir uns die Botschaften im Einzelnen an. Die erste Engelsbotschaft. Wir sind vertraut damit. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Was sind die Themen dieser Botschaft? Analysieren wir das. Es geht um Gottesfurcht, nicht Angst, sondern liebender Gehorsam ist damit gemeint. Es geht um den Beginn des Untersuchungsgerichts. Die Endzeit ist da. Die Botschaft sagt nicht, die Zeit des Gerichts steht vor der Tür, sondern die Zeit des Gerichts ist gekommen. Das heißt, hier wird ganz deutlich Endzeit definiert. Es geht ferner um die Definition Gottes. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Es ist der Schöpfer, der auch der Erhalter ist, der auch der Richter ist, der auch der Retter ist. All das gehört zusammen und dieser Gott soll angebetet und verehrt werden. Und es geht um die Schöpfung. Das geht gegen die Evolutionslehre. Und es geht, das hängt damit zusammen, um den Sabbat als das Siegel des Schöpfergottes auf seiner Schöpfung. Es geht um das Zeichen der Loyalität zu diesem Gott. Das ist die erste Engelsbotschaft. Hier wieder ein Zitat. Die Betonung des Engels auf die Verehrung Gottes als den Schöpfer des Himmels und der Erde weist unmissverständlich auf das vernachlässigte vierte Gebot im Gesetz Gottes, das Gebot vom Sabbat des siebten Tages. Der Zweck des Rufes dieses Engels zur Wiederherstellung wahrer Anbetung ist die Vorbereitung der Bewohner der Erde auf die Wiederkunft Christi. Ich empfinde es immer wieder als sehr interessant, wenn ich in Amerika fernsehe oder auch mir Filme ansehe, dann sehe ich einen Trend. Und vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Sehr viel wird mit dem Begriff Glauben operiert. Ja, du musst nur Glauben haben, glaube nur. Aber es wird nicht mehr definiert, an wen oder was wir glauben sollen. Ich halte das für einen New Age-Einfluss, Esoterik. Glaube als, ja, Münchhausen hat sich selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen. Glaube als ein psychotherapeutisches Instrument, ein Instrument der Autosuggestion. Hier ist eine Botschaft, die ganz klar denjenigen definiert, an den wir glauben sollen. Gott ist nicht ein abstraktes Phänomen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, bevor ich adventistische Theologie studiert habe, habe ich evangelische Theologie studiert. Und kurz vor meinem Examen habe ich bei einem Religionspsychologen studiert, der mich auch geprüft hat. Für den war Gott nicht mehr als ein Symbol, ein Prinzip, aber nicht eine lebendige Persönlichkeit. Und das ist der Trend, nicht nur in der Theologie, sondern in der Wissenschaft, wenn man überhaupt noch mit dem Begriff Gott arbeitet. Insofern ist es ganz wichtig, dass diese Botschaft den Schöpfergott definiert. Gehen wir auf die zweite Engelsbotschaft ein. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Wir müssen uns den Begriff Babylon kurz ansehen. Das buchstäbliche Babylon, daher kommt ja der Begriff, das historische Babylon, führte einen Zweifrontenkrieg gegen den Gott Israels und gegen das Israel Gottes. Ja? Gott und sein Volk. Das war Babylon historisch. Und ebenso wie das Babylon des Altertums nach Israel eindrang, den Tempel zerstörte und sein Volk in Gefangenschaft führte, wird das Babylon der Endzeit die weltweite Gemeinde Christi angreifen und versklaven, den Tempel des neuen Bundes im Himmel lästern und Christi göttlichen Mittlerdienst durch ein falsches System der Vermittlung und des Gottesdienstes ersetzen. Wir können viel über das Symbol Babylon herausfinden, wenn wir uns das historische Babylon ansehen. Hier gibt es eine Parallele. Gehen wir kurz auf das Wesen des prophetischen Babylon ein. In der Offenbarung wird es beschrieben als eine blutrünstige, sich prostituierende Königin. Es ist die Gegenspielerin des reinen Weibes Gottes oder der Frau, der Braut, deren Kinder verfolgt und ermordet werden. Also diese beiden Frauen werden hier sich gegenübergestellt. Es ist demnach eine religiöse Organisation, die sich weltweit mit staatlicher Macht verbindet, um religiöse Macht über die Gesellschaft auszuüben. Auch hier ein interessantes Zitat wieder: Der Aufruf des zweiten Engels schafft in der Endzeit ein neues geistliches Israel Gottes. Jene, die die Wiederbelebung des ewigen Evangeliums ablehnen und bekämpfen, indem sie für ein falsches Evangelium und eine falsche Form der Anbetung stehen, werden von dem zweiten Engel als gefallenes Babylon bezeichnet. Interessant diese Formulierung, dass dieser Aufruf schafft in der Endzeit ein neues geistliches Israel Gottes. Und genau das ist die Beschreibung, in der wir uns als Adventisten wiederfinden. Hier hat Gott schon vor 2000 Jahren Johannes gezeigt, was eines Tages geschehen wird. Eine Bewegung, die eine Botschaft verkündigt, die eine Gruppe von Menschen schafft. Die Gemeinde der Übrigen. Sehen wir uns die Themen der zweiten Engelsbotschaft genauer an. Im Überblick, es geht hier einmal um eine Kritik an der Theologie und Glaubenspraxis der babylonischen Kirchen. Ich weiß, das passt nicht in das Konzept vieler Menschen heutzutage, viele Adventisten auch nicht. Wir wollen Harmonie, wir wollen Freundschaften, wir wollen einen Schulterschluss mit denen, die auch an Christus glauben. Und es fällt uns schwer, das Prinzip der Nächstenliebe zu verbinden mit einer Kritik von Organisationen, denn wir haben manchmal das Gefühl, dass wir nicht die Organisation und ihre Lehre kritisieren, sondern die Menschen, die da drin sind. Aber das müssen wir hinkriegen. Gott liebt die Menschen, aber er kritisiert die Theologie und Glaubenspraxis. Es geht um die Verkündigung eines göttlichen Urteils, aber noch nicht seine Vollstreckung. Ganz deutlich, Babylon ist gefallen, ist ein Urteil. die Vollstreckung des Urteils liegt in der Zukunft. Und es geht um einen Aufruf an die wahren Kinder Gottes in den babylonischen Kirchen, diese zu verlassen. Offenbarung 18, 1 bis 4. Geht aus von ihr, mein Volk. Es ist Gottes Volk, das noch in Babylon ist. Also ich würde immer wieder sagen, dass diejenigen, die am Ende gerettet werden, heute noch nicht in der Adventgemeinde sind. Ich weiß noch nicht, ob sie alle in der Adventgemeinde sein werden. Wenn ich so manche muslimisch-adventistische Gemeinde sehe, die nicht offiziell bei uns in der Statistik auftaucht. Aber ich glaube, dass das, diese Gemeinde, die Trägerin dieser Botschaft ist und diesen Auftrag hat, diese Botschaft hinauszutragen. Wenden wir uns der dritten Engelsbotschaft zu. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Zum Glück wissen wir, und ich wollte, wir hätten die Zeit, um darauf im Detail einzugehen, dass es hier nicht um eine Hölle gibt, in der Menschen unendlich lange gefoltert werden. Das ist nicht biblisch. Es ist, Sodom und Gomorra haben auch nicht ewig gebrannt, obwohl sie mit ewigem Feuer zerstört wurden. Das war Feuer aus der Ewigkeit. Was sind die Themen der dritten Engelsbotschaft? Es ist zunächst einmal eine Warnung vor den Konsequenzen, wenn man den Wein Babylons trinkt. Es ist ferner eine Warnung vor dem Gericht Gottes, nämlich den letzten sieben Plagen. Wenn wir jetzt die dreifache Engelsbotschaft in ihrer Gesamtheit sehen, worum geht es? Es geht einerseits um die Vorbereitung der Erdenbewohner auf die Wiederkunft Christi. Das ist unsere Aufgabe. Und es heißt, hier ist Geduld der Heiligen, also der Menschen, die zu Gott gehören. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Wir haben gestern über die Gemeinde der Übrigen gesprochen. Am Ende wird die Gruppe, die sich vorbereitet und die siegreich sein wird, wird so gekennzeichnet sein. Hier ein gutes Zitat, wiederum aus dem Band 12 vom Bibelkommentar. Die göttliche Aufforderung, Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben, wird zur Folge haben, dass überall auf der Welt eine Gruppe von treuen Übrigen und wahren Gottesanbetern durchhält. Die Furcht Gottes erinnert an das Halten der heiligen Gebote Gottes, die eine Offenbarung des Willens und Charakters Gottes darstellen. Ganz wichtiger Gedanke, die Gebote sind eine Darstellung des Charakters Gottes. Der Aufruf des Engels, Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten, verweist direkt auf den Sabbat als den Gedächtnis des göttlichen Schöpfungswerkes. Wir können die Schöpfung nicht vom Sabbat trennen oder den Sabbat von der Schöpfung und die Schöpfung von dem Gott der Schöpfung. Das gehört zusammen. Wahre Anbetung Gottes heißt Sabbatfeier. Respekt vor der Schöpfung, Respekt vor dem Schöpfer der Schöpfung. Die Übrigen und die dreifache Engelsbotschaft. Die Heiligen, die am Ende durchhalten und durch das Halten der Gebote gekennzeichnet sind, sind identisch mit den Übrigen. Sie werden die Gebote auf der Grundlage und als Folge eines lebendigen Glaubens an Jesus halten. Wichtiger Gedanke, wir können das Halten der Gebote nicht ohne den Glauben an Jesus sehen. Sie haben keinen Wert in sich. Sie sind die Folge eines bekehrten Menschen, der in Harmonie mit Gott lebt, der Jesus und seinen Opferdienst angenommen hat und aus Dankbarkeit sich mit seinen Werten identifiziert und ihm gehorsam ist. Die Gemeinde Gottes der Endzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl Christus gegenüber als auch gegenüber den Geboten treu und loyal ist. Man kann das eine nicht von dem anderen trennen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eine DVD. Ich habe in meinem Amerika-Buch ein Kapitel darüber geschrieben. Jesus Camp. Ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat. Über pfingstlerische Kinderfreizeiten. Und wie die Kinder dort an die Zungenrede und an ja, eine politische, an einen Aktionismus herangeführt werden. Und es fällt auf, die Kinder laufen dann ständig durchs Bild und rufen Jesus, 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 also Jesus, Jesus, Jesus. Aber Jesus bleibt eindimensional. Er ist nicht mehr als eine Beschwörungsformel. Er wird nicht, sein Leben, seine Aussagen, sein Werk wird nicht studiert, sondern nur der Name wird gerufen. Die Bibel wird in dem ganzen Film, dauert glaube ich 87 Minuten, wird in dem ganzen Bild, im Film nur einmal gezeigt, und zwar im geschlossenen Zustand, wie eine Gruppe von Menschen die Hand drauflegt und ähnlich wie bei einem Fußballspiel oder so ähnlich, sich eine Beschwörungsformel zuruft und dann an die Arbeit geht. Das heißt, Bibel als Talisman, wenn man so will, aber nicht als eine Quelle göttlicher Weisheit und Information. Jesus ist mindestens dreidimensional. Das heißt, wenn ich Jesus annehme, hat das Konsequenzen in meinem Leben. Zum Beispiel, indem ich den Willen Gottes tue. Hier habe ich noch ein sehr wichtiges Zitat gefunden. Am Ende wird der Gehorsam gegenüber der religiösen Praxis des Meerestieres, wir wissen, was damit gemeint ist, erzwungen werden, und zwar durch die politische Verhängung der Todesstrafe über all jene, die sich weigern, das Bild des Tieres anzubeten. Schließlich wird ein Wirtschaftsboykott über jene verhängt, die nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Folglich stellt die Annahme des Mahlzeichens ein öffentliches Glaubensbekenntnis der Loyalität gegenüber der Autorität der antigöttlichen Mächte dar. Und zwar entweder durch innere Zustimmung an ihrer Stirn oder durch schlichtes Befolgen an ihrer rechten Hand. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir haben ja diese beiden Zeichen, das Mahlzeichen des Tieres und das Siegel Gottes. Das Mahlzeichen des Tieres kann man auf zwei Arten haben. Entweder durch innere Überzeugung an der Stirn oder aber indem man einfach Mitläufer ist, indem man es einfach tut an der rechten Hand. Das Siegel Gottes dagegen kann nur derjenige haben, der es an der Stirn hat. Das hat was mit Überzeugung zu tun. Es wird kein Mitläufer im Himmel sein, sondern nur echte, überzeugte, entschiedene Personen. Gottes Zeichen der Zustimmung und Bewahrung wird als Siegel des lebendigen Gottes bezeichnet, das die Engel an der Stirn all jene anbringen, die das Mahlzeichen des Tieres ablehnen. Ebenso wie das Mahlzeichen des Tieres den Namen oder Charakter des Antichristen widerspiegelt, so spiegelt die Versiegelung der Diener Gottes in Offenbarung 7 die Bestätigung ihres gottesähnlichen moralischen Charakters wider. Gott hat die Zurückweisung des Mahlzeichens des Tieres zu einem wesentlichen Qualifikationsmerkmal der Überwinder gemacht. Also, es sind zwei Aspekte hier. Es ist nicht nur die Annahme des Sabbats, sondern auch die Zurückweisung der Sonntagsfeier als Mahlzeichen des Tieres. Das sind zwei Dimensionen, die hier zusammenkommen. Das Mahlzeichen steht für die Geisteshaltung des Antichristen, die Neigung zur Selbsterhöhung und Rebellion. Da ging es hier los. Luzifer im Himmel, Auflehnung gegen Gott, gegen sein Gesetz, gegen seine Herrschaft, Selbsterhöhung. Da das endzeitliche Siegel Gottes die göttliche Anerkennung des Glaubensgehorsams gegenüber den Geboten Gottes darstellt, repräsentiert das Mahlzeichen des Tieres ein Zeichen einer religiösen Praxis des Ungehorsams gegenüber einem oder mehreren der Gebote Gottes. Das ist das Thema. Derjenige, der sich nicht der Sabbatfeier einschließt, ist ein Rebell. Er gehört in das Lager Luzifers, der Vater, der Anführer der Rebellen ist. Natürlich ist es eine andere Frage, wie wir das unseren Freunden, die heute den Sonntag feiern, beibringen. Aber das ist im Grunde genommen die Botschaft, die Gott knallhart hier an die letzte Generation der Menschheit richtet. Und es ist folgendes, das offizielle adventistische Selbstverständnis. Ich weiß, dass es gerade in Westeuropa viele gibt, die diesen Punkt, diesen Glaubenspunkt gerne unter den Teppich kehren. Aber ich glaube, es ist nicht verantwortlich, das zu tun. Manu, sorry, da ist irgendwas passiert. Als Siebentagsadventisten glauben wir, und jetzt wird's Zitat, dass sich die weltweite Gemeinde aus all jenen zusammensetzt, die wahrhaftig an Christus glauben. Das sind alle Christen. Doch in den letzten Tagen einer Zeit umfassenden Abfalls ist eine Gruppe von Übrigen herausgerufen worden, um die Gebote Gottes zu halten und den Glauben Jesu zu haben. Diese Übrigen verkünden die Ankunft der Stunde des Gerichts, Erlösung durch Christus und die nahe bevorstehende Wiederkunft. Diese Verkündigung wird durch die drei Engel in Offenbarung 14 symbolisiert. Darüber hinaus hat Gott dieser Gemeinde einige weitere Aufgaben gegeben, nämlich die Verkündigung vernachlässigter biblischer Wahrheiten. Die erneute Betonung der Rechtfertigung aus Glauben an Jesus Christus und der Heiligung durch freiwilligen Gehorsam gegenüber dem Bundesgesetz Gottes, der natürlich nur aus einem erlösten Herzen kommen kann. Ein wichtiger Aspekt, ich habe festgestellt, wenn ich mich mit Protestanten anderer Kirchen unterhalte, und frage, wie definieren Sie Sünde? Dann wird es sehr schwammig, sehr ungenau. Die Bibel sagt, Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und im Umkehrschluss oder als Konsequenz daraus heißt es aber auch, wenn jemand unbekehrt ist, dann schert er sich nicht um das Gesetz, um die 10 Gebote. Aber in dem Moment, wo er eine Kehrtwende gemacht hat, Jesus angenommen hat, ihm nachfolgt, dann wird er im Rahmen der Heiligung ganz selbstverständlich auch eine positive Einstellung zu den Geboten bekommen. Der gestern ein Mörder war, wird heute nach der Bekehrung kein Mörder mehr sein. Wer gestern ein Dieb war, der wird heute kein Dieb mehr sein. Wer gestern ein Ehebrecher war, wird heute kein Ehebrecher mehr sein. Wer gestern ein Sabbatbrecher war, wird heute kein Sabbatbrecher mehr sein. Warum wollen wir denn das 4. Gebot ausnehmen von den 10 Geboten? Es ist doch nur eines von 10 Geboten. Und wer sind wir, dass wir hingehen und ein Gebot entkräften und alle, die anderen 9 wirksam sein lassen? Es ist ein Teil der Heiligung, unserem immer ähnlicher Werden Jesus Christus gegenüber, das uns dazu bringen muss, auch diesen Punkt anzunehmen. Und es ist uns der Auftrag gegeben worden, den Sabbat als Zeichen der Anbetung des Schöpfers zu verkündigen. Ferner haben wir eine Botschaft, nämlich unsere Mitmenschen darauf hinzuweisen, dass wir eine Verantwortung gegenüber unserem Körper und unserem Geist haben. Hier ein Zitat. Sie, die Adventisten, betrachten den wiederhergestellten Sabbat als vorherbestimmte Prüfungswahrheit, wichtiges Wort, als vorherbestimmte Prüfungswahrheit, um der modernen Evolutionslehre entgegenzuwirken, die eine der bestimmenden Irrlehren der Endzeit ist. Für sie ist die Sabbatfeier nicht, also für die Adventisten, nicht eine isolierte Prüfung bezüglich des richtigen Tages der Woche, sondern ein vorherbestimmtes Zeichen der wahrhaftigen Anbetung des Schöpfers durch ein erlöstes und geheiligtes Volk. Also ihr merkt, das ist sehr bedeutungsreich. Es geht nicht nur, ob ich diesen oder jenen Tag feiere, sondern es geht darum, ob ich den richtigen Gott anbete in der richtigen Art und Weise. Das sollten wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Zeugnis Jesu als Merkmal, ein weiterer wichtiger Punkt. Die übrigen halten Gottes Gebote und haben das Zeugnis Jesu, heißt es. Okay, und dann sagt ein Engel, was das Zeugnis Jesu ist. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Die Gruppe wird also mit einem weiteren Merkmal identifiziert. Hier ein Zitat, jene, die das Zeugnis Jesu haben, sind die Propheten, Empfänger des Geistes der Weissagung. Sie haben jene geistliche Gabe, die der Gemeinde bis zum Ende der Zeit gegeben ist. Als Siebenten-Tags-Adventisten glauben wir, dass sich die Gabe der Weissagung durch das Werk von Ellen G. White in unserer Mitte manifestiert hat. Aber das können wir nur deshalb sagen, weil wir das, was sie gesagt hat oder geschrieben hat, immer wieder anhand der Bibel überprüfen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Reinhard Bonnke ein Begriff ist. Ein aus Frankfurt kommender oder ja, dort lebender pfingstlerischer Evangelist, der sehr stark in Afrika unterwegs ist und Erweckungsveranstaltungen, Evangelisationen durchführt. Er beansprucht inzwischen 44 Millionen Menschen zu Christus bekehrt zu haben und will noch weitere 56 Millionen bis zum Jahr 2010 zu Christus führen. Vor einigen Monaten, im September, hat er in Stuttgart eine Großveranstaltung gehabt, mit 7000 Personen anwesend. Und er hat viele durch Handauflegung zu sogenannten Evangelisten gemacht. Das Interessante war eine Aussage, die er in diesem Zusammenhang gemacht hat. Er sagt, es kommt nicht auf die Qualität des Bibelstudiums an, wenn der Geist einen Menschen ergriffen hat. Eine gefährliche Aussage. Wie will er denn wissen, welcher Geist einen Menschen ergriffen hat und übernatürliche Phänomene in seinem Leben wirkt, wenn er das nicht immer wieder anhand der Bibel überprüft? Die übrigen und die heiße Phase der Endzeit. Wenn in der Zukunft der Heilige Geist mit der Macht von Pfingsten auf die Gemeinde der Übrigen überall auf der Welt herunterkommt, werden die Themen der Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan allen klargemacht werden. Die gereinigte Gemeinde der Übrigen wird dann zu dem Kern werden, um den sich alle wahren Kinder Gottes sammeln. Erst während des abschließenden Ausgießens des Geistes Gottes wird das Evangelium in seiner Fülle alle Menschen in zwei sichtbare Lager trennen. Babylon und das Israel Gottes. Das ist also noch Zukunft. Ich habe einige Zitate von Ellen White gefunden und ich meine, dass die meisten dieser Zitate nicht im Deutschen verfügbar sind. Deshalb glaube ich, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir uns die mal ansehen zu diesem Themenkomplex. Die Sabbatfrage wird das entscheidende Thema sein in der großen Auseinandersetzung, an der die ganze Welt beteiligt sein wird. das gesamte Kapitel 13 der Offenbarung ist eine Offenbarung dessen, was mit Sicherheit geschehen wird. Johannes wurde dazu aufgefordert, eine Gruppe von Menschen zu betrachten, die sich von jenen unterscheidet, die das Tier und sein Bild anbeten, indem sie den ersten Tag der Woche halten. Die Beachtung dieses Tages ist das Mahlzeichen des Tieres, hat sie 1904 geschrieben. Dann ein Zitat Ellen White zu Satan und dem Sabbat. Sie schreibt, es kommt die Zeit, da das Volk Gottes die Hand der Verfolgung spüren wird, weil sie den siebten Tag heiligen. Satan, wie bitte? Oh, Entschuldigung. Es kommt die Zeit, da das Volk Gottes die Hand der Verfolgung spüren wird, weil sie den siebten Tag heiligen. Satan hat die Veränderung des Sabbats herbeigeführt, und zwar in der Hoffnung, dass er so seine Ziele in Bezug auf das Zunichtemachen des Planes Gottes erreichen könne. Er trachtet danach, die Gebote Gottes in der Welt zu einem geringeren Einfluss zu machen als menschliche Gesetze. Wenn wir daran denken, dass Ellen White nicht aus eigener Weisheit spricht, sondern hier Botschaften Gottes weitergibt, sind das sehr ernste Dinge, die wir bedenken sollten. Dann Ellen White zum Hintergrund des Sonntagsgesetzes. Sie sagt, der Mensch der Sünde, der dachte, Zeiten und Gesetze zu verändern und der das Volk Gottes immer unterdrückt hat, wird dafür sorgen, dass Gesetze gemacht werden, die die Beachtung des ersten Wochentages erzwingen. Doch die Kinder Gottes werden standhaft sein für Gott. Und der Herr wird an ihrer Stelle handeln und klar zeigen, dass er der Gott der Götter ist. Schwester, an dieser Stelle sollten wir uns kurz bewusst machen, dass jetzt ist die gute Zeit, um Erfahrungen mit Gott zu machen, um zu erfahren, dass Gott treu ist, wenn wir treu sind, gerade in der Sabbatfrage. Wenn wir gegen den Widerstand und gegen alle menschliche Vernunft konsequent den Sabbat halten, auch wenn wir wirtschaftliche und soziale Nachteile befürchten müssen. Wir werden dann nämlich sehen, wie Gott uns nicht im Stich lässt. Und wenn wir das heute erfahren, werden wir das auch in der Zeit, wenn es richtig heiß wird, tun können. Wenn wir es heute nicht tun, werden wir dann auch nicht die Kraft und den Glaubensmut haben, dies zu tun. Dann habe ich noch ein Zitat von Ellen White zur Bedeutung der Feiertagspraxis. Sie sagt, die Sabbatfrage wird das entscheidende Thema sein in der großen Auseinandersetzung, an der die ganze Welt Anteil haben wird. Die Menschen haben die Prinzipien Satans über jenen Prinzipien geehrt, die die Himmel regieren. Sie haben den falschen Sabbat angenommen, den Satan als Zeichen seiner Autorität erhoben hat. Doch Gott hat sein Siegel auf seine königliche Forderung gesetzt. Die jeweilige Sabbatpraxis, die wahre und die falsche, tragen beide den Namen ihres Urhebers. Ein nicht zu entfernendes Zeichen, das die Autorität des jeweiligen Urhebers trägt. Und dann Ellen White zum Mahlzeichen des Tieres. Sie sagt, die Sonntagsfeier ist noch nicht das Mahlzeichen des Tieres und wird es auch nicht sein, solange noch nicht das Gesetz verhängt ist, das die Menschen dazu bringt, den Götzensabbat zu feiern. Es wird die Zeit kommen, wenn dieser Tag die Prüfung sein wird. Doch diese Zeit ist noch nicht da. Interessante Aussage. Und dann etwas über die Zeichen in Amerika. Wir wissen ja, dass sich der Fokus der Prophetie so langsam von Osten nach Westen bewegt hat, wenn wir uns das mal so global ansehen. Es ging los mit Babylon und dann Medo-Persien und Griechenland und dann Rom und Europa. Und dann am Ende spielt die Musik in Amerika. Also wenn es die Prophetie uns nicht gesagt hätte, hätten wir das auch so rausfinden können. Die Entscheidungen werden heute in Washington getroffen. Wenn sich die protestantischen Kirchen, schreibt sie hier, Amerikas mit der weltlichen Macht verbinden, um eine falsche Religion zu unterstützen, um das zu bekämpfen, für das ihre Vorfahren die schlimmste Verfolgung erduldeten, wenn der Staat seine Macht einsetzt, um die Verordnungen der Kirche durchzusetzen und ihre Einrichtungen zu unterstützen, dann wird das protestantische Amerika ein Abbild des Papsttums geschaffen haben und es wird einen nationalen Abfall geben, der nur im nationalen Ruin endet. Und wir wissen, dass das Potenzial für wirtschaftlichen Ruin in Amerika groß ist. Und dann schließlich als letztes Zitat hier, Ellen White und die Chance des Einzelnen. Wichtiges Zitat. Es gibt viele, die nie das Licht hatten. Sie sind von ihren Lehrern betrogen worden. Sie haben nicht das Malzeichen des Tieres angenommen. Der Herr arbeitet an ihnen. Er hat sie nicht sich selbst überlassen. Solange sie noch nicht von der Wahrheit überzeugt sind und die Beweise mit Füßen treten, die ihnen gegeben wurden, um sie zu erleuchten, wird der Herr seine Gnade nicht von ihnen zurückziehen. Ein sehr gnädiges Wort. Ich muss in diesem Zusammenhang an ein Gespräch denken. Ich glaube, ihr wisst, dass ich auf meinen Reisen immer gerne mich mit meinen Sitznachbarn unterhalte. Vielleicht habe ich es einigen von euch auch schon mal erzählt. Auf einem meiner Flüge über den Atlantik von Detroit nach Frankfurt saß ich vor einigen Monaten neben einem gläubigen Mann. Das war ein gläubiger Katholik. Ja, die gibt es auch. Kinder Gottes in der katholischen Kirche. War ein Manager der Autoindustrie, ein feiner Mensch. Und wir haben uns über den Glauben unterhalten, über die Bibel, über Gott. Und es war eine Harmonie, es war eine Übereinstimmung da. Es war sehr, sehr schön. Und dann, ich habe ihn dann so ein bisschen abgefragt. Ich sage, das heißt, Sie glauben an die Bibel? Jawohl, ist Gottes Wort. Ich sage, wunderbar. Ich sage, Sie glauben denn auch an den Schöpfungsbericht? Er sagt, ja, ich glaube auch an den Schöpfungsbericht. Ich sage, dass die Schöpfung vor ungefähr 6000 Jahren stattgefunden hat. Ja, das glaube ich. Auch, dass sie in genau 6 Tagen stattgefunden hat. Ja, das glaube ich auch. Ich sage, und dass denn Gott am 7. Tag geruht hat. Ja, das glaube ich auch. Ich sage, welches ist der 7. Tag? Und er sagte, ja, der Sonntag. Ich sage, wirklich? Er runzelte seine Stirn. Sagte ich, ja, natürlich, der Sonntag. Ich sage, warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, weil er in der Mitte der Woche liegt. Und dann holte ich meine 7 Finger, ich hatte 10 dabei, aber ich habe dann meine sieben Finger genommen und habe gesagt, okay, dann nehmen wir doch mal den Mittwoch. Und dann hat er seine Finger rausgenommen, hatte auch 10 dabei und hat dann angefangen zu zählen. Und dann zählte, ich meine, es war schon irgendwie kurios, da sitzt also ein hochrangiger Manager der Autoindustrie neben mir und zählt seine 7 Finger durch. Und er machte das 2-mal, er machte das 3-mal und seine Stirn legte sich in immer tiefere Falten und irgendwann brach es aus ihm heraus und sagte, der Samstag ist der 7. Tag. Und ich sagte, und die ganze Welt feiert den falschen Tag. Er war völlig von der Rolle. Ich sagte, aber Sie haben ja kein Problem damit. Sie sind katholisch. Sie glauben ja, dass der Papst das Recht hat, die 10 Gebote zu verändern und die Feiertagspraxis zu ändern. Nein, 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 sagte der. Der Papst hat nicht mehr Recht als Gott. Ich sagte, gut für Sie. Ich sagte, haben Sie einen Katechismus zu Hause? Ja. Haben Sie auch eine Bibel zu Hause? Ja. Vergleichen Sie doch mal die 10 Gebote da. Das werde ich machen, sagte er. Ich sage, wussten Sie, dass schon in den alten Propheten im Buch Daniel das vorhergesagt wurde, dass der Papst das tun würde? Was, sagte er, das steht sogar in der Bibel. Was will ich damit sagen? Geschwister, es gibt viele treue Christen da draußen in anderen Kirchen, die gerne die letzte Warnungsbotschaft annehmen möchten, die gerne bereit sind, Gott ganz treu zu sein in allen Punkten, die aber bisher in die Irre geführt wurden von ihren Lehrern. Und ich glaube, dass diese Menschen nur darauf warten, dass wir zu ihnen gehen, dass wir den Mund aufmachen, dass wir mit ihnen reden, in Liebe, in Geduld, mit Takt und Feinfühligkeit, um ihnen diese Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, zu geben. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Sie ist messerscharf. Sie ist eine Botschaft der Erlösung, eine Botschaft der Errettung. Aber sie trennt. Wir können nicht gleichzeitig unsere Gemeinde nach Babylon hineinführen und die Kinder Gottes aus Babylon herausrufen. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir das eine oder das andere. Gott hat uns dazu berufen, sie rauszurufen, bevor es zu spät ist. Lasst uns doch gemeinsam beten zusammen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein liebender Gott bist, ein geduldiger Gott, dass du dich in Jesus Christus offenbart hast, dass du uns gezeigt hast, wie liebevoll und barmherzig und vergebungsbereit du bist. Herr, lass du uns von Jesus lernen, wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Herr, du hast uns aber auch eine sehr ernste Botschaft anvertraut, übertragen, dass wir sie verkündigen sollen, die dreifache Engelsbotschaft. Es ist die letzte Warnungsbotschaft vor deiner Wiederkunft. Herr, lass du uns nicht sitzen auf dieser Botschaft und sie nicht weitergeben, sondern motiviere uns, mit Menschen darüber zu reden, diese Warnung weiterzugeben. Und lass es uns in Liebe tun, mit der gleichen Geduld, mit der gleichen Toleranz, die du uns erwiesen hast, aber auch mit dem gleichen Ernst, der gleichen Sorge. Herr, mach du uns fähig, durch deinen Heiligen Geist die Menschen zu finden, die dich suchen, und das zu sagen, was wir vielleicht mit eigenen Worten nicht sagen können. Bleibe du bei uns, erfülle du uns mit deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.